Drei volle Menschenalter und vier verschiedene Epochen deutscher Geschichte umspannt das Leben jenes Mannes, der im Herbst 1963 nach 14-jähriger Kanzlerschaft das Palais Schaumburg in Bonn verließ, von dem aus er deutsche und europäische Politik gemacht hat. Konrad Adenauer, den Großbritanniens Grand Old Man, Winston Churchill, schon 1953 vor der Tribüne des Unterhauses den weisesten deutschen Staatsmann seit den Tagen Bismarcks genannt hat, war 15 Jahre alt, als Bismarck entlassen wurde. In seinem 43. Lebensjahr dankte Kaiser Wilhelm II. Nach dem Zusammenbruch des Hohenzollernreiches ab. Damals war Adenauer Oberbürgermeister der rheinischen Metropole Köln. Und er blieb es, bis ihn Adolf Hitler sofort nach der Machtergreifung aus dem politischen Leben verbannte und ins ständig von Verhaftung bedrohte innere Exil zwang. Schon als Kölner Oberbürgermeister während der gesamten Weimarer Republik war Konrad Adenauer durch seine weit gespannte Kommunalpolitik zum ersten Mal ein europäischer Begriff geworden. Zugleich gehörte er zur politischen Elite der Weimarer Demokratie und zu den wiederholt genannten Kandidaten für den Stuhl des Reichskanzlers. Er verkörperte in seiner Stellung als Präsident des preußischen Staatsrates die weltoffene Stimme des Rheinlandes. Mit der glanzvollen Entwicklung Kölns, dem er die Universität, den vorbildlichen Grüngürtel, die kühnen modernen Rheinbrücken, die für die Entwicklung des Straßenbaues in Deutschland wegweisende Autobahn Köln-Bonn und das Messegelände schenkte, empfahl Adenauer sich schon damals für die Führung der neuen deutschen Demokratie, zumal er zu den Europäern der ersten Stunde gehörte, die nach dem Blutbad des Ersten Weltkrieges in der Versöhnung Deutschlands und Frankreichs den Schlüssel zur friedlichen Einigung Europas erblickten. Doch es sollte anders kommen, als der deutsche Außenminister Stresemann, sein französischer Kollege Briand und Adenauer als Pioniere der europäischen Bewegung des Grafen Coudenhove-Kalergi gehofft hatten. Im Jahre 1929 brach über dem New Yorker Börsenkrach die Weltwirtschaftskrise aus. Stresemann starb und kurze Zeit nach ihm sein französischer Partner Aristide Briand. Über das Millionenheer der Arbeitslosen stürzte der rechtsradikale Trommler Adolf Hitler die Weimarer Demokratie in den Abgrund seines tausendjährigen Reiches. Und Konrad Adenauer musste im Alter von 57 Jahren sein Amt verlassen. Zweimal verhaftet, entging Adenauer nur wie durch ein Wunder dem Tyrannen, der noch im Februar 1945 den letzten württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz hatte durchs Handbeil enthaupten lassen, um das durch seine Wahnsinnspolitik buchstäblich erschlagene Deutschland in der letzten Stunde noch jener Männer zu berauben, die es in den Kreis der freien Völker zurückführen konnten. Als die 12 Jahre des von seinen fanatischen Verehrern sogenannten größten Feldherrn aller Zeiten vorüber waren, lag Deutschland erschlagen, zertrümmert, seiner Ehre und seines guten Namens beraubt am Boden, wie noch nie in seiner wechselvollen Geschichte. Unter den ersten, die daran gingen, unser aus 1000 Wunden des Leibes und der Seele blutendes Volk wieder aufzurichten, war im Frühjahr 1945 Konrad Adenauer, damals Oberbürgermeister der Trümmerhaufen von Köln. Dem jetzt 70-Jährigen war ein drittes Leben geschenkt. Er legte die Hand an den Pflug, ohne rückwärts zu schauen, und gründete zusammen mit anderen beherzten Männern die Christlich-Demokratische Union des Rheinlandes. Aus der in Hitlers Konzentrationslagern gewonnenen Erkenntnis, dass Deutschland nach 400-jähriger religiöser Zerrissenheit zu seiner Genesung vor allem des Zusammenwirkens aller Christen in der Politik bedürfe. Die Folgen der Entchristlichung Deutschlands seit über 100 Jahren standen im Zentrum seiner ersten Programmrede als Vorsitzender der neu gegründeten Christlich-Demokratischen Union des Rheinlandes am 24. März 1946.
Das deutsche Volk krankt seit vielen Jahrzehnten in allen seinen Schichten an einer falschen Auffassung vom Staat, von der Macht, von der Stellung der Einzelperson. Es hat den Staat zum Götzen gemacht und auf den Altar erhoben. Die Einzelperson, ihre Würde und ihren Wert, hat es diesem Götzen geopfert. Die Überzeugung vom Vorrang des Staates und der im Staat gesammelten Macht vor allen anderen, den dauernden, den ewigen Gütern der Menschheit, ist in zwei Schüben in Deutschland zur Herrschaft gelangt. Der Nationalsozialismus war nichts anderes als eine bis ins Verbrecherische vorgetriebene Konsequenz der sich aus der materialistischen Weltanschauung ergebenden Anbetung der Macht und Missachtung, ja Verachtung des Wertes des Einzelmenschen.
Damit war das ganze innenpolitische Programm des neuen deutschen Staates umrissen. Die Absage an Klassenkampf und Zwangswirtschaft, an Militarismus und totale Bürokratie. Der neue Staat sollte nicht der Zwingherr und Moloch, sondern der Diener des Menschen werden. Am 1. September 1948 wählte der in Bonn zusammengetretene Parlamentarische Rat den jetzt 72-jährigen Konrad Adenauer zum Präsidenten des Verfassungskonvents, der die Würde des Menschen an die Spitze stellte und dem werdenden neuen Staat den Weg zum vereinigten Europa durch die Ermächtigung freigab, mit einfacher Mehrheit nationale Souveränitätsrechte auf künftige übernationale Gemeinschaften zu übertragen. Am 9. Mai 1949 nahm der Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland an. Am 23. Mai stellte der Präsident des Verfassungskonvents die Annahme des Grundgesetzes durch die Volksvertretungen von 2/3 der deutschen Länder fest und verkündete die neue Verfassung. Am 24. Mai 1949 war die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Schon im Frühjahr 1948 hatte Dr. Adenauer zusammen mit einsichtigen Experten der Vereinigten Staaten und mit seinem Nachfolger Professor Ludwig Erhard den entscheidenden Operationsschnitt zur wirtschaftlichen Gesundung Deutschlands und Europas mitvollzogen. Die Währungsreform vom Juni 1948, die an die Stelle korrumpierender Zwangswirtschaft, die freie Initiative und das Zusammenwirken der Sozialpartner in freier Mitbestimmung setzte. Damit trat ein neues, dem Kapitalismus und dem Kommunismus überlegenes Modell moderner Sozial- und Wirtschaftspolitik in die Welt. Das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft, der Deutschland und Europa ihre erstaunlich schnelle Wiedergeburt verdanken. Ein Jahr nach Zusammentritt des Parlamentarischen Rates am 12. September 1949 wurde Professor Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten des nach vierjährigem Interregnum neu gegründeten Staates gewählt. 3 Tage später ging aus dem harten Ringen um den ersten Bundeskanzler mit der knappen Mehrheit von 202 unter 402 Stimmen Konrad Adenauer hervor. Ein weniger selbst- und zielbewusster Politiker als er hätte diese schmale Basis abgelehnt. Dr. Adenauer aber ging ans Werk. Nach 4 Jahren errang die CDU-CSU die absolute Mehrheit im Parlament. Und 8 Jahre später bekam er bei den 3. Bundestagswahlen zum ersten Mal im parlamentarischen Leben Deutschlands für eine Partei die absolute Mehrheit der Wählerstimmen und der Mandate. Doch wir greifen vor. 6 Tage nach Adenauers Wahl zum Bundeskanzler wurde das Besatzungsstatut erlassen, um die Befugnisse der neuen Regierung und der Besatzungsmächte voneinander abzugrenzen. Die 3 Militärgouverneure verwandelten sich nun in Hochkommissare und regierten, wie der rheinische Volksmund sagte, als die 3 Könige vom Petersberg kräftig mit. Als Adenauer sich ihnen als Bundeskanzler vorstellte, war ihm der Platz vor ihrem Teppich zugedacht, er aber trat, um seinen und Deutschlands Rang zu wahren, entschlossen auf den Teppich und ging an die Arbeit. Ein schlanker, kerzengerader 73-Jähriger, dem auf dem Haupte noch kein Haar ergraut war und dessen sonore, freundliche, vom rheinischen Humor durchpulste Stimme überall als der neue Klang Deutschlands vernommen wurde. Noch immer schwebte das Damoklesschwert der totalen industriellen Demontage über dem Land. Oft fuhr Dr. Adenauer auf den Petersberg und rang mit den 3 Hochkommissaren um die Einstellung der Demontage. Er trat dem Ruhrstatut bei und erreichte dadurch im Petersberger Abkommen vom 21. November 1949 entscheidende wirtschaftliche Erleichterungen, die es gestatteten, das Potenzial der deutschen Industrie für den Wiederaufbau des darniederliegenden Landes freizumachen. Der Kern des Petersberger Abkommens aber war die zielbewusst errungene Zustimmung zur Eingliederung der Bundesrepublik in die Europäische Gemeinschaft. Ein halbes Jahr später konnte es der alte Pionier der deutsch-französischen Versöhnung aus den Tagen der Weimarer Republik wagen, dem französischen Volk die Union mit Deutschland vorzuschlagen. Der Bundestag folgte ihm fast einstimmig mit einer Entschließung, den neuen deutschen Staat in einem europäischen Bundesstaat aufgehen zu lassen. Die hochgemute Antwort Frankreichs blieb nicht aus. Entsprechend der Empfehlung Churchills, das neue Europa auf die deutsch-französische Versöhnung zu gründen, schlug Frankreichs Außenminister Robert Schumann der Bundesrepublik, Italien und den Benelux-Ländern, darüber hinaus allen freien Staaten Europas, die Gründung der Montanunion vor, das heißt die Verschmelzung ihrer Kohle- und Stahlindustrie, um auf diese Weise den Krieg aus Europa zu verbannen. Jetzt kam es entscheidend darauf an, ob Deutschland den Teufelskreis des Ressentiments und des Revanchegeistes verlassen und der Neuordnung Europas unter Verzicht auf jene überspitzte nationale Souveränität zustimmen würde, die Robert Schumann immer als die große Häresie des 19. Jahrhunderts angeprangert hat. Adenauer zögerte keine Sekunde. Rückblickend sagte er im April 1963 im Bundestag:
Der Außenminister Robert Schumann schlug im Jahre 1950 den Abschluss des Vertrages über die Montanunion vor. Robert Schumann schrieb mir damals einen persönlichen Brief zu diesem offiziellen Vorschlag, in dem er ausführte, dass die Sorge, dass Deutschland nach seinem Wiedererstarken sich gegen Frankreich wenden würde, in Frankreich außerordentlich groß sei. Eine Aufrüstung sei sich in erster Linie, so schrieb er mir, durch eine erhebliche Steigerung der Produktion von Eisen und Stahl und dementsprechend der Förderung von Kohle. Daher schlage er den Abschluss des Vertrages der Montanunion, wie er später ins Leben trat, vor.
Diesem in der Geschichte Europas beispiellosen Einigungswerk sollten schwere Rückschläge nicht erspart bleiben. Großbritannien, das schon den Beitritt zur Montanunion verweigert hatte, blieb der von Churchill angeregten europäischen Verteidigungsgemeinschaft fern. Stalin, der mit seiner Expansion über die Elbe hinaus und durch die gewaltsame Bolschewisierung halb Mittel- und ganz Osteuropas zum unfreiwilligen Paten der europäischen Einigungsbewegung geworden war, schied im März 1953 aus dem Leben. Da London seine alte Distanz vom Kontinent beibehielt, gewannen im August 1954 auch in Frankreich jene Kräfte die Oberhand, die befürchteten, ohne englischen Beistand von dem wirtschaftlich so gewaltig aufgeblühten Deutschland politisch überspielt zu werden. Und sie verweigerten daher die Ratifizierung der mit so großen Zukunftserwartungen angetretenen europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Damit war der erste Anlauf zur Schaffung eines europäischen Bundesstaates gescheitert. Es schien so, als sei der gewaltige innenpolitische Kampf um die Frage der Einigung Europas und der Wiedervereinigung Deutschlands umsonst geführt worden und als sei nun beides verspielt. Jedoch in den ersten 4 Jahren seit 1949 war die Begeisterung für ein einiges Europa in den Herzen der Menschen guten Willens so tief gegründet worden, dass an die Stelle der gescheiterten Verteidigungsgemeinschaft sehr schnell die Westeuropäische Union trat, die wenig später zum Eintritt der Bundesrepublik in das weltweite Verteidigungsbündnis der Nordatlantischen Gemeinschaft und zur Souveränitätserklärung der Bundesrepublik vom 5. Mai 1955 führte. Das hochdramatische Jahr 1954 schlug sich in der Bundestagsdebatte vom 5. Oktober 1954 wie folgt nieder.
Als die Bundesregierung vor 5 Jahren ihre Arbeit aufnahm, ergaben sich folgende zentrale Probleme. Erstens die Herstellung der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Bundesrepublik. Zweitens die Wiedervereinigung Deutschlands. Drittens der Zusammenschluss des freien Europas und die Eingliederung Deutschlands in die europäische Gemeinschaft. So ungewiss es damals war, ob es gelingen würde, diese Ziele in naher, ja selbst in ferner Zukunft zu erreichen, so sicher war es, dass nur ein gangbarer Weg zu ihnen führen würde, nämlich die Zusammenarbeit Deutschlands mit den freien Nationen. Die Politik der Zusammenarbeit mit ihnen konnte deshalb zu einem bestimmenden Faktor für das Verhalten der Bundesregierung werden, weil in allen Kreisen und Schichten des deutschen Volkes nach den Leiden zweier Kriege die Überzeugung tief Wurzel geschlagen hatte, dass nur die Einigung der europäischen Nationen, Deutschland und Europa, eine Zukunft sichern würde, in der ein Leben in Freiheit und Würde möglich war.
Durch die Aufnahme in die NATO war die Bundesrepublik zum vollen Verbündeten der freien Welt, an ihrer Spitze die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich geworden, die im Deutschlandvertrag das Besatzungsstatut aufhoben und sich verpflichteten, für Deutschlands Vereinigung in einem freien und geeinten Europa einzutreten. Am 5. Mai 1955 war das Besatzungsregime zu Ende. Die Bundesrepublik wurde souverän. Adenauer wandte sich an diesem Tag über den Rundfunk an alle Deutschen.
Heute, fast 10 Jahre nach dem militärischen und politischen Zusammenbruch des Nationalsozialismus, endet für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit. Mit tiefer Genugtuung kann die Bundesregierung feststellen, wir sind ein freier und unabhängiger Staat. Was sich auf der Grundlage wachsenden Vertrauens seit langem vorbereitete, ist nunmehr zur rechtsgültigen Tatsache geworden. Wir stehen als Freie unter Freien, den bisherigen Besatzungsmächten in echter Partnerschaft verbunden. Mit der Bundesregierung gedenken in dieser Stunde 50 Millionen freier Bürger der Bundesrepublik Deutschland in brüderlicher Verbundenheit der Millionen Deutschen, die gezwungen sind, getrennt von uns in Unfreiheit und Rechtlosigkeit zu leben. Wir rufen ihnen zu, ihr gehört zu uns, wir gehören zu euch. Die Freude über unsere wiedergewonnene Freiheit ist so lange getrübt, als diese Freiheit euch versagt bleibt. Ihr könnt euch immer auf uns verlassen, denn gemeinsam mit der freien Welt werden wir nicht rasten und ruhen, bis auch ihr die Menschenrechte wiedererlangt habt und mit uns friedlich vereint in einem Staate lebt. In dieser Stunde gedenken wir auch der vielen Deutschen, die immer noch das harte Los der Kriegsgefangenschaft tragen müssen. Wir werden alles daran setzen, dass auch ihnen bald die Stunde der Befreiung schlägt. Freiheit verpflichtet. Es gibt für uns im Innern nur einen Weg, den Weg des Rechtsstaates, der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit. Es gibt für uns in der Welt nur einen Platz an der Seite der freien Völker. Unser Ziel ist, in einem freien und geeinten Europa ein freies und geeintes Deutschland.
Adenauer fuhr im Oktober 1955 nach Moskau, löste die Kriegsgefangenen aus und nahm für die Bundesrepublik unter Vorbehalt eines Friedensvertrages für die Ostgrenzen die diplomatischen Beziehungen auf. Gleichzeitig wiederholte er den Verzicht auf jegliche Gewalt in der schmerzlichen Frage der Oder-Neiße-Linie. Er suchte die Versöhnung auch mit Polen. Hitlers schrecklichster Hypothek auf den deutschen Namen, den unsagbaren Verbrechen an den Juden Deutschlands und Europas, begegnete die Bundesrepublik dank Adenauers persönlicher Initiative durch den großzügigen Wiedergutmachungsvertrag mit dem Staat Israel, den er am 4. März 1953 im Parlament so begründete.
Das Abkommen mit dem Staat Israel ist schon aus moralischen Gründen eine Notwendigkeit. Sicher, Bei weitem nicht alle Deutschen waren Nationalsozialisten. Und es hat auch manche Nationalsozialisten gegeben, die mit den begangenen Gräueln nicht einverstanden waren. Trotzdem ist dieser Akt der Wiedergutmachung durch das deutsche Volk notwendig. Denn unter Missbrauch des Namens des deutschen Volkes sind die Untaten begangen worden. Soweit überhaupt durch unsere Kraft etwas für die Beseitigung der Folgen geschehen kann, ich denke hier an die entstandenen materiellen Schäden, die der Nationalsozialismus den von ihm Verfolgten zugefügt hat, hat das deutsche Volk die ernste und heilige Pflicht zu helfen, auch wenn dabei von uns, die wir uns persönlich nicht schuldig fühlen, Opfer verlangt werden, vielleicht schwere Opfer. Die Bundesregierung hat seit ihrem Bestehen diese Pflicht immer anerkannt. Durch ihre Erfüllung wollen wir die Schäden wieder gut machen, soweit das möglich ist, soweit das in unserer Kraft steht. Der Name unseres Vaterlandes muss wieder die Geltung bekommen, die der geschichtlichen Leistung des deutschen Volkes in Kultur und Wirtschaft entspricht.
Die Wiedererstarkung Deutschlands und des freien Europas löste in den vom Kreml unterjochten Staaten Osteuropas die Hoffnung auf Befreiung durch den Westen aus. Im Oktober 1956 rebellierten die Polen, erhoben sich die Ungarn. Wie vorher die Deutschen der Sowjetzone am unvergesslichen 17. Juni 1953. Die Polen ertrotzten unter Gomulka eine erhebliche Lockerung des Terrorregimes. Die Ungarn erklärten ihre Neutralität. Ihr heldenhafter Aufstand wurde im Blut erstickt und von sowjetischen Panzern niedergewalzt. In Dutzenden von Nachkriegskonferenzen hatte sich der Kreml als Garant der deutschen Wiedervereinigung aufgespielt, natürlich unter der ideologischen Voraussetzung, dass ganz Deutschland kommunistisch und, wie er es nannte, volksdemokratisch werde. 1953 waren ihm durch Verrat aus dem Westen die Atomgeheimnisse Amerikas zugespielt worden. 1956, beim ungarischen Aufstand und beim Suezkonflikt, drohten Bulganin und Chruschtschow dem Westen zum ersten Mal mit der Atombombe. Auf sie gestützt verkündete Chruschtschow im November 1958 das Berlin-Ultimatum und verlangte den Abzug der westalliierten Schutztruppen aus West-Berlin. Am 13. August 1961, mitten im vierten Bundestagswahlkampf, ließ Chruschtschow dann seinen Satrapen Ulbricht die Mauer quer durch das erbarmungslos gespaltene Berlin ziehen, um die Massenflucht aus dem Sowjetparadies durch Minen und Stacheldraht einzudämmen.
Die Machthaber der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht damit begonnen, unter offenem Bruch der vier Mächtevereinbarungen West-Berlin von seiner Umgebung abzuriegeln. Diese Maßnahme ist getroffen worden, weil das der mitteldeutschen Bevölkerung von einer auswärtigen Macht aufgezwungene Regime der inneren Schwierigkeiten in seinem Machtbereich nicht mehr Herr wurde. Die übrigen Ostblockstaaten haben von dem Zonenregime verlangt, diesen Zustand seiner Schwäche und Unsicherheit zu beseitigen. Der gesamten Weltöffentlichkeit wurde durch die Massenflucht aus der Zone tagtäglich gezeigt, unter welchem Druck die Bewohner der Sowjetzone stehen und dass ihnen kein Recht gewährt wird. Durch die Willkür des Pankower Regimes ist eine ernste Situation heraufbeschworen worden. Im Verein mit unseren Alliierten werden die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Die Bundesregierung bittet alle Deutschen, auf diese Maßnahmen zu vertrauen. Es ist das Gebot der Stunde, in Festigkeit, aber auch in Ruhe, der Herausforderung des Ostens zu begegnen und nichts zu unternehmen, was die Lage nur erschweren, aber nicht verbessern kann. Mit den Deutschen in der Sowjetzone und in Ost-Berlin fühlen wir uns nach wie vor aufs Engste verbunden. Sie sind und bleiben Deutsche, unsere deutschen Brüder und Schwestern. Die Bundesregierung hält an dem Ziel der deutschen Einheit in Freiheit unverrückbar fest. Bei der Bedeutung des Vorgangs habe ich den Außenminister gebeten, die ausländischen Regierungen durch die deutschen Vertretungen unterrichten zu lassen.
Es war die schmerzlichste Stunde im Leben des ersten deutschen Nachkriegskanzlers, zumal allzu viele schon vergessen hatten, dass alle Modelle sowjetischer Erbarmungslosigkeit
von den Ghettomauern bis zur Massenvertreibung durch Hitler und seine Spießgesellen in Russland, Polen und der Tschechoslowakei mit unsagbarer Infernalität gesetzt worden sind. Stalin und Hitler, die beiden Komplizen jenes Überfalls auf Polen, der 1939 den Zweiten Weltkrieg auslöste, sind die wahren Schuldigen dafür, dass es auf absehbare Zeit keinem deutschen Kanzler gelingen kann, die deutsche Wiedervereinigung in Freiheit auf direktem Weg zu erringen. Adenauer, der sich immer darüber im Klaren war, dass die deutsche Frage in Wahrheit mit der osteuropäischen identisch ist, wich nur scheinbar nach Westen aus. Er beschleunigte nach dem Scheitern der europäischen Verteidigungsgemeinschaft die Einigung Europas auf dem Wege der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, um Sowjetrussland gegenüber auf lange Sicht den ökonomischen Vorsprung zu gewinnen, den Marxismus im eigenen Lande und in Westeuropa zu schlagen und ihn auf seinem Bewährungsfeld der besseren Produktion auch ideologisch als unmenschlich und rückständig zu entlarven. Der von der ganzen Welt bestaunte wirtschaftliche Aufbau durchkreuzte vor allem Stalins Plan, das Millionenheer der aus ihrer angestammten Heimat Vertriebenen im ausgehungerten Deutschland der ersten Nachkriegsjahre zum Sturmbock der bolschewistischen Weltrevolution zu machen. Stalin jagte nach 1945 in das Gebiet der Bundesrepublik über 10 Millionen Heimatvertriebene aus Ostdeutschland und Osteuropa, in der Erwartung, dass die Wohnungsnot, der Mangel an Arbeitsplätzen und Lebensmitteln zur sozialen und politischen Explosion führen werde. Denn über ein Viertel der Wohnungen waren im Kriege zerstört worden und niemand hatte vergessen, dass Hitlers Machtergreifung 1933 nicht möglich gewesen wäre, wenn es damals nicht über 7 Millionen Arbeitslose gegeben hätte.